erfüllt vom Heiligen Geist. Bitte, Dr. Hans-Martin Lochner.
Ja, wie ich gerade sagte, will dieser Abend heute vorbereiten auf das eigentliche Ziel, auf das Seminar zunächst mal zusteuert, nämlich diese Tauferneuerung, Firmenerneuerung und Lebensübergabe mit Gebet um Neuerfüllung im Heiligen Geist. Ich hoffe, dass alle, die bei diesem Seminar nun wirklich voll dabei sein wollen und das wirklich ganz mitmachen wollen, sich entweder schon bei einem Priester angemeldet haben zur Beichte oder sich jetzt möglichst schnell auch noch anmelden. Sie haben ja den Zettel bekommen, wo wir unsere Beichtfelder angeboten haben oder wo die Möglichkeit besteht, solche zu finden. Und auch anmelden für den Einkehrtag, der ja zu unterschiedlichen Zeiten stattfindet. Manche weiß ich zum Beispiel am kommender Samstag, aber es sind verschiedene andere Termine auch da, je nachdem. Ich sagte auch schon, dass nach Möglichkeit man bei einem Priester beichten sollte, der der charismatischen Erneuerung nahesteht. Zumindest müsste ein Priester sein, der weiß, dass es die Mächte der Finsternis gibt und der weiß um die Gefährlichkeit von Okkultismus, Esoterik, dass man da wirklich einen weiten Bogen machen muss und der auch die Form kennt, dort Absage zu leisten, beziehungsweise der um Befreiung beten kann, der auch weiß die Bedeutung der Vergebung und von die Bedeutung innerer Heilung, wo starke Verletzungen sind. Wie gesagt, das habe ich ja das letzte Mal alles schon genauer gesagt. Es sollte auf jeden Fall niemand ohne eine gründliche Beichte, so wie ich es das letzte Mal schon geschildert habe, zu einem solchen Einkehrtag gehen. Vor allem dort würde ich es dringend abraten, wo wirklich okkulte Belastungen oder sich einlassen mit fremden Religionen, Esoterik und so weiter, wo man sich in diese Dinge eingelassen hat. Also da ist es auf jeden Fall nicht angeraten, diese Art Lebensübergabe zu machen, bevor das nicht geklärt ist. Das Mindeste ist, dass man eben das, worum gebetet wird, so nicht empfangen kann. Bei manchen, die sich angemeldet haben, die an bestimmten Adressen angerufen haben, habe ich jetzt inzwischen gehört, die haben vergessen, ihre Telefonnummer anzugeben. Die haben zwar um Rückruf gebeten, aber ihre eigene Telefonnummer nicht angegeben. Also wer da also eventuell säumig war, bitte holen Sie das noch nach und vergewissern sich eventuell lieber nochmal, ob das wirklich alles klappt, dass Sie da wirklich kommen können und dass die Betreffenden, wo Sie hinwollen, auch Bescheid wissen. Nebenbei bemerkt, ich möchte auch an die tägliche Meditation erinnern. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Teil des Seminars, dass ich mir jeden Tag die Zeit nehme, die entsprechende kleine Bibelstelle zu bedenken und zu meditieren, mit dem Herrn darüber zu sprechen. Dieses Sprechen mit dem Herrn ist ja ganz wesentlich, dass Sie wirklich, wenn es irgend geht, wenn Sie halbwegs allein sind, mit lauter Stimme wirklich mal mit ihm sprechen. Es ist ein großer Fehler, dass wir oft meinen, man könnte Gebete nur ablesen und man müsste einen Text haben. Aber so wie ich ja, wie ein Liebespaar ja auch kein Textbuch braucht, um zu wissen, was sie sich sagen. Oder wir in der Familie ja auch frei von der Leber wegreden. Wir haben einen Vater im Himmel, wir können genauso frei mit ihm reden, ohne da große Bedenken zu haben, ob ich immer die rechten Worte gebrauche. Er versteht mich auf jeden Fall. Ja, was soll beim Gebet um die Neuerfüllung geschehen? Also zunächst muss ich nochmal sagen, dazu, dass ich das wirklich, diese Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist erleben kann, ist eine persönliche Begegnung notwendig. Ich muss also an die betreffenden Stellen hingehen. Es genügt nicht, das Ganze im Radio anzuhören und zu meinen, ja, jetzt muss ich also mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, weil ich das Seminar angehört habe. Dieser Teil, der ist ganz wesentlich. Und vielleicht ist es sogar das Entscheidende, der entscheidende Durchbruch. Wir haben hier viele Menschen, die getauft sind, die aber eigentlich nie persönlich das, was mit der Taufe eigentlich gemeint ist, nämlich diese Lebensübergabe, um die es da geht, dass ich mich wirklich ganz Gott zurückschenke, die das nie vollzogen haben. Wir sagen manchmal, ja, die Leute sind zwar sakramentalisiert, die haben Sakramente empfangen, sie sind aber nicht evangelisiert, sie sind nicht wirklich Jünger Jesu geworden. Genau um das geht's ja hier. Geht nicht so ein bisschen oberflächliche Religiosität, sondern hier dieser Schritt, der geht ganz tief. Und er muss ganz tief gehen, sonst kann er nicht fruchtbar sein. Also, bei so einem Einkehrtag treffen Sie wahrscheinlich mit anderen Leuten zusammen, die den gleichen Weg gehen. Zumindest würden Sie mit einer Gruppe oder mit einem Geistlichen sich treffen. Es mag Fälle geben, wo, wenn Sie sich da beim Diözesanverantwortlichen gemeldet haben, vielleicht Sie nur allein einen Termin bekommen. Es geht dabei in diesen Stunden um Tauferneuerung, Lebensübergabe und so weiter. Und das Ganze, normalerweise sollte das vor Zeugen geschehen. Also nicht in dem stillen Kämmerchen, das niemand weiß und niemand sieht, sondern dass ich wirklich vor anderen mich neu zu Gott bekenne, zu meiner Taufe bekenne, zu meiner Firmung. Und dass ich also wirklich persönlich und mit lauter Stimme zum Herrn spreche. Sicherlich ist diese Lebensübergabe kein Sakrament, aber es ist insofern einem Sakrament vergleichbar. Zum Beispiel, ich kann die Taufe auch nicht am Radio empfangen oder die Firmung oder die Beichte nicht am Telefon empfangen, sondern da ist immer eine persönliche Begegnung notwendig. Beim Heiraten auch, das findet vor Zeugen statt, nicht im stillen Kämmerchen. Und insgesamt kann man sagen, geschieht es etwas so: Ich spreche laut ein Gebet. Manche Leute haben sich das schriftlich vorher ein bisschen zurechtgelegt. Viele haben wir erlebt in unseren Seminaren, die sprechen da ganz frei. Die haben keinen Notizzettel dabei. Ich bete laut in Richtung wie, das sage ich gleich noch, in Richtung eben Tauferneuerung, Lebensübergabe. Und dann legen andere, also Priester oder auch Leute aus der Gruppe, mir die Hände auf und beten für mich, dass ich wirklich von Neuem mit dem Heiligen Geist erfüllt werde. Wenn man also jetzt genau nochmal hinschaut, bei uns ist es in München, wir machen sehr viele solche Seminare, dass sich jeder hinkniet und einzeln spricht einer nach dem anderen dieses Gebet der Lebensübergabe und schenkt eben sein Leben Gott neu zurück. Und wie so ein Übergabegebet aussehen kann, ich will es Ihnen einmal, wir geben das also unseren Leuten in die Hand, vor allem auch für die, die sich vielleicht damit ein bisschen schwer tun. Ich lese Ihnen mal vor, was diesen Zettel, den wir als kleine Anregung da den Leuten geben. Da heißt es: Herr, ich schenke mich dir mit allem, was ich bin und was ich habe. Ich übergebe dir mein Leben und mein Sterben. Ich erneuere meine Taufe und meine Firmung. Bitte erfülle mich jetzt neu mit deinem Heiligen Geist und schenke mir alle Geistesgaben, die du für mich vorgesehen hast. Und viele setzen dann auch noch dazu: Bitte auch die Sprachengabe. Wie gesagt, das kann so sein. Ich erkläre es jetzt noch einmal, die einzelnen Punkte. Ich schenke dir mein Leben. Das heißt, ich habe mein Leben von Gott geschenkt bekommen und jetzt schenke ich es an ihn zurück. Ich sage: Herr, ich bin dein Eigentum. Dir gehört in Zukunft meine Zeit. Dir gehört meine Familie. Dir gehört auch mein ganzes Eigentum. Alles, was ich besitze, schenke ich dir. Es gehört dir. Ich bin nur noch Verwalter von all dem, aber nicht mehr Eigentümer. Und alles, was ich eben bin und was ich habe, das lege ich jetzt neu in deine Hände. Dazu gehört natürlich auch, das ist ja vorher schon in der Beichte wahrscheinlich geschehen, dass ich wirklich Nein sage zu allem Bösen, zu aller Sünde. Dass ich wirklich dem Herrn sage, Herr, ich will nur noch deinen Willen tun. An dieser Stelle fügen auch manche noch ein, dass sie sagen, Herr, verzeih mir, wo ich ungehorsam war und dergleichen. Zweiter wichtiger Punkt, ich erneuere meine Taufe und meine Firmung. Ich sage jetzt ganz bewusst als Erwachsener und im Bewusstsein, was das bedeutet, sage ich jetzt Ja zu meiner Taufe und zu meiner Firmung. Und erbitte auch neu, dass diese Gnaden, die mir in diesen Sakramenten verliehen wurden, jetzt wirklich aktuell hier und heute für mein Leben erfahrbar werden, sichtbar werden. Und dann kommt also die wichtigste Bitte aus diesem Gebet, die lautet oder kann lauten, bitte schenke mir neu die Fülle des Heiligen Geistes. Diese Bitte muss ausgesprochen werden. Das ist die wichtigste und sie sollte nie fehlen. Jesus hat uns ja gesagt, Sie kennen dieses Bibelwort, das steht ja auch unter den Texten, die Sie für die Meditation haben. Wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euch der Vater im Himmel, mein Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Der Geist wird nicht einfach so automatisch geschenkt, so nachgeworfen gewissermaßen, sondern die ihn darum bitten. Das gilt im Übrigen für alles Bittgebete. Die sollten wirklich ausgesprochen werden. Es genügt nicht, dass ich sage, ach, lieber Gott, du weißt eh alles, die brauche dir meine Bitten gar nicht sagen, du weißt schon, um was mir geht. Nein, ich soll wirklich sagen, Herr, Vater, bitte schenk mir neu deinen Heiligen Geist. Und schließlich dieses Wort, schenke mir auch alle Geistesgaben, die du für mich vorgesehen hast. Ich habe ja schon darüber gesprochen, wie wichtig die Geistesgaben sind für die Neuevangelisation, dass wir das wirklich brauchen, dass ich eben mit diesen Gaben weiter den Glauben weitergeben kann, eben indem ich für Kranke bete, indem mir der Herr unter Umständen zeigt, wo da beim anderen, der in Not ist, woher die Not kommt, ne? Oder die Unterscheidung der Geister, dass ich spüre, was kommt von Gott, was kommt nicht von Gott. Alle diese Dinge brauchen wir ja, wenn wir wirklich Jünger Jesu werden wollen. Und wahrscheinlich ist es bei Jesus ja so gewesen, dass seine Jünger 3 Jahre mit ihm gegangen sind und dass er sie da auch richtig eingeleitet hat, dass er ihnen gezeigt hat, wie sie Kranken die Hände auflegen sollen, wie sie sie mit Öl salben sollen, wie sie für sie beten sollen, wie sie natürlich auch verkünden sollen. Er hat sie ja im Voraus immer rumgeschickt in die Dörfer, in die er kommen wollte, damit die schon sagen, Leute, in wenigen Tagen kommt Jesus zu euch, der hat euch Wichtiges zu sagen und so weiter, dass die Menschen schon vorbereitet waren. Diese Dienste sollen wir ja alle selber tun. Dass wir also die Menschen vorbereiten, dass sie zum Glauben kommen. Wie gesagt, die einzige Sprachengabe, die dann nicht direkt für die anderen mir gegeben wird, damit anderen den Glauben erfahren, ist die Sprachengabe. Sie erbaut mich selbst, sagt der heilige Paulus. Und da habe ich ja sehr viel darüber schon in dem ersten Seminar, wo es über die Geistesgaben gibt, habe ich ja schon ausführlich gesprochen. Hier nur ein kleiner Hinweis. Wir müssen sehen, und ich hoffe, es ist Ihnen schon aufgefallen beim Studium der Heiligen Bibel, der Heiligen Schrift, dass immer dann, wenn von neuer Geistausgießung die Rede war, die Menschen immer anfingen, entweder in Sprachen zu reden oder dass die Gaben des Heiligen Geistes sofort sichtbar geworden sind. Ich will Sie an 3 Stellen nochmal hinweisen. Am Pfingsten heißt es zum Beispiel, dass also alle beisammen waren, da kommt das Brausen und der Wind und die Zungen von Feuer und dann heißt es, und alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in neuen Sprachen zu reden, oder manchmal heißt es auch in Zungen zu reden, wie der Geist ihnen zu sprechen eingab. Zeichen, dass der Geist kommt, sie alle begannen in neuen Sprachen zu reden. Das ist also in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4, Pfingstbericht. Dann, wie die ersten Heiden getauft werden, da ist der Petrus, kann man im 9. Kapitel nachlesen, Apostelgeschichte, ist der Petrus auf wunderbare Weise zu dem Hauptmann von Cornelius hin gesandt worden, hat dort gepredigt und dann heißt es, während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die dieses Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in neuen Sprachen reden und preisen. Auch hier Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sie fangen an, in neuen Sprachen zu beten. Und das ist also Apostelgeschichte 10, 44 bis 48. Und schließlich, wie der Paulus nach Ephesus kommt und mit denen dort Jünger trifft, da stellt sich raus, die Jünger sind also Johannes-Jünger gewesen, Johannes dem Täufer, hatten dessen Taufe empfangen. Paulus sagt ihnen dann, dass ihm Johannes nur auf Jesus hingewiesen hat und dass sie im Namen Jesu getauft werden müssten. Und dann heißt es, als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesu des Herrn taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in neuen Sprachen und weissagten. Also auch hier wieder die Sprachengabe und die Gabe der Weissagung, also die Gabe der Prophetie, sind sofort da mit der Geistausgießung zusammen. Das sind also drei Stellen, die das eindeutig belegen, dass da ein Zusammenhang besteht. Sicher, auch wenn wir in unseren Seminaren Hände auflegen und in diese Richtung beten, dann ist es in der Regel nicht so, dass alle, für die wir beten, sofort in Sprachen zu beten beginnen. Im Großen und Ganzen sehen wir, dass etwa bei 70% fängt es an, dass diese Sprache anfängt. Ob sie weitergeht, ist, darüber spreche ich nachher noch, ist eben die Frage, wie weit die Menschen mit den Schwierigkeiten, die es dann geben kann, fertig werden. Wie gesagt, wenn in dieser Weise diese Bitten vor den Herrn gebracht sind, wird den Betreffenden dann die Hände aufgelegt und wird für sie gebetet um eine Neuerfüllung mit dem Geist und dann auch in Sprachen wird für sie gebetet. Und bei diesem Gebet ist es als Grundhaltung wichtig, dass ich entspannt bin, dass ich mich nicht verkrampfe und denke, mein Gott, was wird jetzt mit mir passieren? Der Heilige Geist ist der Geist der Liebe, des Friedens, der Freude, der jetzt kommen soll. Da muss ich mich nicht verkrampfen oder ängstigen. Und wichtig ist, dass ich auf den Herrn schaue, dass ich mich auf ihn konzentriere und dass ich im Glauben vertraue, dass das, was der Herr verheißen hat, dass er das auch wirklich tun wird, dass er mich nicht belügt und nicht beschwindelt, sondern dass er die Verheißung wahrmachen wird. Und Gott hat alle Verheißungen wahrgemacht.
Heiliger Geist, komm, wirke unter uns mit Freiheit. Heiliger Geist, komm, wirke unter uns.
Was nun die Sprachengabe speziell betrifft, so kann man sagen, das ist die schlichteste Gabe von allen, aber auch die am weitesten verbreitete. Ich habe den Eindruck, dass sie Gott wirklich allen geben möchte, allen, die sprechen können. Warum manche trotzdem diese Gabe nicht bekommen, ist schwer zu sagen. In einigen Fällen haben wir tatsächlich erlebt, dass Menschen sich tiefer ins Okkulte eingelassen haben, aber das in der Beichte nicht gesagt haben. Zum Beispiel eine Frau erzählte, ja, sie hat ein Mantra bekommen und sie betet mit dem Mantra und wenn man Benzinsprachen anfangen will, dann kommt das Mantra und so weiter. Also, oder haben sich mit Reiki eingelassen oder mit ähnlichen Dingen, Wahrsagerei, Pendeln. Und das sich nicht davon losgesagt. Also da, wie gesagt, kann es passieren, aber es kann auch sicher aus anderen Gründen passieren, die wir nicht überschauen können, warum das im Einzelnen so ist. Immerhin, also obwohl sie eine schlichte Gabe ist, kann sie doch große Veränderungen bewirken, wobei das nicht unbedingt sofort in einem Nu passiert, sondern das kann auch sich über längere Zeit hinziehen. Zum Beispiel weiß ich von einem Bericht, dass jemand sagte, also ich habe überhaupt nichts gespürt, bin ja genauso gegangen, wie ich gekommen bin. Und nach 2-3 Tagen merkt er auf einmal, wie sich in seinem Leben Dinge ändern, die einfach anders werden, als sie vorher waren. Aber wie gesagt, dieser Prozess, es ist auch nicht so, dass wenn ich das jetzt so erlebt habe, dass alle meine Probleme gewissermaßen schlagartig gelöst sind, sondern da fängt ein Prozess an und wenn ich dem bewusst weitergehe, und darüber sprechen wir ja auch das nächste Mal noch, wenn ich dem bewusst weitergehe, wird gewissermaßen Schicht für Schicht meines Inneren geheilt. Was wir zum Beispiel immer wieder erleben, auch gerade bei Bekehrungen von Leuten, die lange weg waren von der Kirche oder überhaupt noch nie Christen waren, dass unter Umständen noch nach Jahren ihnen nicht gebeichtete Sünden einfallen, an die sie vielleicht jahrelang nicht mehr gedacht haben. Auf einmal wird ihnen bewusst, ja, da war ja auch so ein Punkt, wo ich mich gegen die Gebote Gottes versündigt habe. Ja, und was durch die Sprachengabe auch anders werden kann, ist, dass möglicherweise mein Gebetsleben wesentlich lebendiger wird, dass es mich immer wieder dazu drängt, dem Vater besonders ihn zu loben. Also das war ja bei mir auch damals der Fall, dass ich, was ich nie gekannt habe, auf einmal ständig den Wunsch habe, Gott zu loben. Oder auch zu danken. Überhaupt, die entscheidenden Formen des Betens sind ja nicht Bittgebet. Viele meinen ja, Gebet müsse ein Bittgebet sein. Nein, die wichtigste Form des Gebets ist der Lobpreis, dass ich Gott lobe und preise. Und ich empfehle ja vor allem auch den Leuten, die so ein bisschen seelische Schwierigkeiten haben, immer viel Lobpreislieder zu singen, sich vielleicht auch CDs anzuschaffen mit solchen Liedern und mitzusingen. Das ist einfach etwas wunderbar Befreiendes. Auch die geistige Luft wird da gereinigt. Ja, jetzt will ich von einem Irrtum sagen, den ich auch damals verfallen war. Ich weiß, dass ich mal nach Innsbruck gefahren bin, ganz am Anfang, wo es also schon eine Gebetsgruppe gab. Ich hatte ja zwar die Geisttaufe erlebt, aber eben noch nicht die Sprachengabe kennengelernt. Und ich ließ mir dort die Hände auflegen und die beteten sehr intensiv in Sprachen für mich. Und ich dachte immer, ich war nicht weiter vorbereitet, ich dachte immer, jetzt müsste mein Mund gewissermaßen anfangen, automatisch so eine Sprache zu sprechen. Und weil das nicht kam, habe ich gedacht, naja, da habe ich eben diese Gabe nicht gekriegt, vielleicht soll ich sie nicht kriegen. Dazu muss man sagen, wenn sowas passieren würde, dass ein Automatismus käme, der also nicht mehr vom freien Willen gesteuert wäre, das wäre ein höchst bedenkliches Zeichen. Diese Automatismen gibt es jetzt weniger beim Sprachengebet, aber zum Beispiel beim automatischen Schreiben und dergleichen. Da muss man annehmen, dass da andere Mächte am Werk sind. Der Herr drängt sich nicht auf. Er achtet absolut unsere Freiheit. Und da muss man eines sehen. Alle Gaben alle Geistesgaben. Bei ihnen trifft immer Natürliches und Übernatürliches zusammen. Und das ist ja überhaupt das katholische Prinzip im Unterschied vom evangelischen, dass bei uns der Gedanke ist, man muss mit der Gnade mitwirken. Nicht, dass man die Gnade durch eigenes Wirken ersetzt oder dass die Gnade das eigene Wirken ersetzt, sondern das fließt zusammen. Gnade und eigenes Wirken fließt zusammen, Übernatürliches und Natürliches. Insofern brauchen alle Geistesgaben, die Ausübung aller Geistesgaben, eine Bereitschaft zur Aktivität. Viele unserer Katholiken neigen ja zu einer Passivität. Gott soll an mir etwas tun, aber ich muss nichts tun. Also mit dieser Haltung geht letzten Endes unsere Kirche zugrunde. Das entspricht keineswegs dem Willen Gottes. So schauen wir uns die Jünger an. Die waren nicht passiv. Die sind sehr aktiv gewesen und wir alle sollen aktiv sein. Ja, ein Beispiel gibt es, an dem man dieses Aktiv und überhaupt dieses Zusammenwirken von Natürlichem und Übernatürlichem sehr schön erklären kann. Sie kennen alle die Geschichte, wo die Jünger auf dem See Genezareth fahren, wo ein Sturmwind kommt, nachts, finster ist, sie kommen nicht vorwärts und auf einmal sehen sie in der Ferne, vielleicht so ein bisschen im Mondenschein oder sowas, eine Gestalt und schreien auf, weil sie denken, es ist ein Gespenst. Und diese Gestalt kommt näher auf sie zu. Und der Petrus hat die Idee, das könnte Jesus sein, der da kommt. Und er ruft, Herr, wenn du es bist, dann heiße mich auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und dann hört er, wie Jesus ruft, komm. Und jetzt steigt Petrus aus dem Boot aus. Er ist ja ein mutiger Bursche gewesen. Und geht auf den Wellen dem Jesus entgegen. Wenn man jetzt schaut, was ist jetzt das Natürliche und was ist das Übernatürliche an diesem Vorgang? Das Übernatürliche ist, dass Petrus nicht einsinkt, dass er wirklich auf dem Wasser gehen kann, genauso wie Jesus auf dem Wasser geht. Was ist das Natürliche? Der Petrus muss seine Beine genauso eins vor das andere setzen, genauso bewegen, wie wenn er auf festem Grund wäre. Und wir kennen dann, wie die Geschichte weitergeht, dass der Petrus dann plötzlich mit der Angst zu tun kriegt und erkennt, da macht er was ganz Unmögliches und dann sinkt er unter. Ne? Dann trägt das Wasser plötzlich nicht mehr. Aber deswegen sage ich das nicht. Sondern es geht mir darum, da kommt immer Natürliches und Übernatürliches zusammen. Das Wasser trägt, aber die Beine muss ich selber bewegen. Und genau dasselbe ist bei der Sprachengabe. Der Herr schenkt diese neue Sprache, aber aussprechen muss ich sie selber. Und wenn ich nicht anfange auszusprechen, und zwar jetzt eben nicht auf Deutsch beten, sondern diese neue Sprache, die der Herr mir geben will, wenn ich nicht anfange, sie auszusprechen, kann sie nicht kommen. Und bei vielen, glaube ich, hängt es einfach daran, dass sie nicht bereit sind auszusprechen. Nämlich, dass ich anfange, einzelne Silben oder einzelne unverständliche Wörter auszusprechen, die an mich herankommen. Es ist so bei der Sprachengabe, dass ich mir das nie vorher ausdenken kann. Wenn ich anfange, in Sprachen zu beten, dann weiß ich vorher nicht, was kommt. Ich fange an und es kommt, es fließt wie bei einer Quelle, wenn man also, sagen wir mal, den Stein, der die Quelle verschlossen hat, wenn man den entfernt, dann fließt das Wasser. Und so fließt die Sprachengabe. Im Übrigen, dieses Prinzip vom Mitwirken, das gilt nicht nur für die Sprachengabe, das gilt für alle Geistesgaben. Das gilt für die Prophetie. Der Herr gibt mir ein Wort, aber wenn ich es nicht ausspreche oder wenigstens niederschreibe und weitergebe, dann wird nichts draus, dann bleibt es unfruchtbar. Das ist im Übrigen gerade bei solchen Gaben, das hängt mit den Talenten zusammen, die der Herr uns anvertraut und wo er sagt, dass wir die Talente gebrauchen sollen. Wir sollen und sind beauftragt von ihm, wenn er uns Gaben gibt, sie auch zu gebrauchen. Das gilt also für die Prophetie, das gilt zum Beispiel auch für die Heilung. So viele haben eine Scheu, auch selbst wenn in der eigenen Familie, sagen wir mal, ein naher Angehöriger, ein Kind oder was schwer krank ist, im Krankenhaus liegt oder operiert werden muss, eine Scheu hinzugehen, zu sagen, du, ich bete jetzt für dich, komm, musst dich nicht, wenn du einverstanden bist, musst dich nicht aufregen und dann kann man ihnen entweder die Hand auf den Kopf legen oder man kann die Hand fassen oder man spürt ja oft, was jetzt dem Betreffenden gut tut und fängt an zu beten, wenigstens so, dass der andere das hört, was ich sage. Gerade wenn so ungläubige Leute sowas erleben und dann vielleicht selber erleben, dass da Heilung passiert bei ihnen oder bei ihren Angehörigen, wie schnell wächst da der Glaube, dass da wirklich Jesus am Werk ist und kein Hokuspokus oder keine Einbildung oder sowas. Deswegen ist es so ganz wichtig, dass wir solche Schritte tun. Aber jeder Schritt, jedes sich neu einlassen mit einer Geistesgabe, ist immer wieder, braucht Mut, Vertrauen, dass der Herr wirklich jetzt dahinter steht, braucht Zuversicht. Das ist immer wieder, kostet immer wieder auch ein Stück Überwindung. Dass ich wirklich, werde nie vergessen, wie ich das erste prophetische Wort ausgesprochen habe. Ich habe es plötzlich bekommen und wusste, ich soll es aussprechen. Wir waren in der Gebetsgruppe beieinander. Ich habe so Herzklopfen bekommen. Ich war so aufgeregt und wusste nicht, mein Herr, kannst du es nicht jemand anderem geben, warum ich und so. Bis ich dann schließlich den Mut gehabt hatte, es auszusprechen. Aber da gibt es einfach eine Schwelle, die ich übersteigen muss. Und die ist schon beim Sprachengebet da. Da ist genau die gleiche Schwelle. Und wenn ich über die Schwelle nicht gehe, dann kann die Gabe nicht kommen. Und dann bin ich letzten Endes also ein Diener, der das, was der Herr ihm aufträgt, nicht tut. Denken Sie wirklich daran, dass wir ja gesagt haben, ich will jetzt nicht mehr meinen eigenen Willen tun, sondern ich will den Willen des Vaters tun. Das ist ja in unserem Versprechen. Nicht mein Wille soll geschehen, ich gebe dir mein Leben. Du darfst mir Aufträge geben, die du mir geben willst. Ich will versuchen, sie so gut ich kann in die Wirklichkeit zu übersetzen. Und jetzt will ich Ihnen noch schnell erzählen, wie es da bei meiner eigenen Erfahrung war. Ich habe ja schon gesagt, ich habe also nicht bei meiner Geisttaufe, die war ja nächtlich in dieser Vision, die Sprachengabe bekommen. Ich ahnte schon irgendwann, dass es sowas wie Sprachengabe gibt. Ich wusste es ja aus der Heiligen Schrift auch, wusste aber noch nicht, was es eigentlich damit auf sich hat. Dann las ich in einem Bücherl, man könnte auch die Sprachengabe ganz allein bekommen, wenn man eben dem Herrn sein Leben geschenkt hat. Man soll einfach sagen, Herr, bitte schenk mir jetzt ein Wort oder eine Silbe, die ich im Glauben aussprechen darf, als Anfang dieser Sprachengabe. Wie gesagt, das habe ich an einem Tag gelesen, am nächsten oder übernächsten Tag, wie ich im Auto unterwegs war, 2 Kilometer von meinem Dorf, vor Königsdorf entfernt, man sieht da schon die Häuser und die Kirche in der Ferne, fällt mir plötzlich ein, ach ja, man soll ja vom Herrn so ein Wort erbitten und soll es aussprechen. Da habe ich also gesagt, der Herr, beim Fahren, wie ich am Steuer sitze, ach Herr, wenn's mir so ein Wort gibst, ich spreche's aus. Habe ein bisschen gewartet und auf einmal kommt ein Wort, 2 oder 3 Silben, ich weiß nicht mehr genau, wie es gelautet hat. Ich habe es ausgesprochen, 1-mal, 2-mal, 3-mal. Auf einmal merkte ich, mei, da kommt viel mehr. Und dann sprudelte das bloß noch so aus mir raus. Bis ich ins Dorf kam, die 2 Kilometer, war die Sprache fix und fertig. So schnell ist das gegangen. Sie wissen ja, wie schnell man 2 Kilometer fährt, wie lange Zeit man da braucht. Das dauert nicht lang. Dieses sich da in diese, für diese Gabe öffnen, das hat etwas zu tun mit dem ein Kind werden. Wenn sie mal, ich habe es ja bei meinen Kindern erlebt, wenn die so anfangen zu sprechen, ne, da kommen so allerlei Laute, die sie so ausprobieren und alles mögliche Gebrummle und Geputzle. Ich habe es übrigens bei meinen Kindern so gemacht, wenn die da so Laute von sich gaben, habe ich versucht, genau dasselbe nachzumachen, was sie gemacht haben. Und dann kamen die wieder mit was und dann habe ich es wieder nachgemacht und dann schauten sie mich groß an. Da merkten sie, da kommt ein Echo gewissermaßen. Das war also für mich und meine Kinder immer eine erste bewusste Verbindung, dass ich einfach das nachgemacht habe. Im Übrigen das nur nebenbei. Ich habe auch einen Kanarienvogel und mit ihm mache ich es auch so, heute früh wieder. Er hat angefangen, hat gepfiffen, ich habe es nachgepfiffen. Und dann haben wir uns gewissermaßen auf Kanarisch unterhalten. Er mal ich, mal er, mal ich, mal er, mal ich. Wie gesagt, das aber nur nebenbei. Wie ein Kind werden, so wie ein Kind einfach anfängt, so einige Laute von sich zu geben, so dürfen wir anfangen. Und das wie ein Kind werden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus sagt ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes eingehen. Diese Gesinnung eines Kindes haben, nicht dieses gescheit sein wollen und vom Kopf her und ich bin ein so toller, großartiger Erwachsener. Solange ich in der Ebene Verstand und so bin, da tue ich mir schwer mit der Sprachengabe. Aber wenn ich mich wirklich auf die Kinderebene, das Kleinkind, was gerade sprechen lernt, zurückbegebe, auf einmal geht's. Es gibt da übrigens noch einen Hinweis, den ich immer gelesen habe. Es gibt ja in uns ein bewusstes Nervensystem und ein unbewusstes. Das Unbewusste, das reguliert all das wie Herzschlag und Temperatur und all diese unzählig vielen Vorgänge in unserem Körper. Und das Bewusste, das ist das, wo ich bewusst eine Entscheidung treffe. Ich will meinen Arm bewegen, ich will jetzt dahin gehen und so weiter. Und das Zentrum des Bewussten, habe ich mal gelesen, sei, also hängt mit dem Kopf zusammen, mit dem Gehirn. Und das Unbewusste, so habe ich mir sagen lassen, sitzt in der Leibmitte, Sonnensystem wird es auch genannt. Und es gäbe nur eine einzige Verbindung und die geht also vom Kopf über den Kehlkopf, über den Hals in die Leibmitte. Und normalerweise gebrauchen wir beim Sprechen also den Teil, der vom Kopf bis zum Kehlkopf geht. Aber ich weiß es nicht, aber das ist so mein Gefühl, als wenn wir den umgekehrten Weg, nämlich von der Leibmitte zum Kehlkopf, dann gebrauchen, wenn wir in Sprachen beten, weil das also mit dem Kopf eben nichts zu tun hat. Es ist ein ganz Umschalten. Und wo ich das sage, fällt mir auch ein, wie ich damals, ja, wo das anfing bei mir mit dieser Geisttaufe, da habe ich diesen Bereich des Sonnensystems oder da dieses Zentrum in die Leibmitte ganz bewusst und ganz deutlich gespürt, dass da sich etwas abspielt. Nebenbei nur noch ein kleines Beispiel. Man sollte, wenn man um die Geisttaufe bitten, auf jeden Fall nicht etwa mit Folgenden hingehen und sagen, ja, lieber Gott, bitteschön, gib mir auch, taufe mich im Heiligen Geist, erfülle mich neu mit deinem Geist, gib mir die Gaben, die du für mich vorgesehen hast, aber bitte keine Sprachengabe, also damit kann ich nichts anfangen. Im Grunde genommen erhebe ich mich da schon wieder über Gott. Ich will nicht seinen Willen tun, sondern der liebe Gott soll meinen Willen tun. Also das Beispiel, was ich erzählen will, hat sich bei uns in Oberbayern abgespielt. Ein Pfarrer war in einem Seminar. Schließlich ist gebetet worden. Pfarrer hat vorher schon gesagt, also okay, mit dem Sprachengebet, also da kann er eigentlich nichts anfangen und so, muss nicht unbedingt sein, in dem Sinne. Die jungen Leute, die für ihn gebetet haben, haben ihm aber die Hände aufgelegt und haben fest in Sprachen gebetet. Es ist nichts passiert beim Pfarrer natürlich. Und hinterher, 3 Tage später, hat er angerufen, den Leiter des Seminars, und hat gesagt, stellen Sie sich vor, was bei mir heute Nacht passiert ist. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich so laut in Sprachen zu beten angefangen habe. Er wollte also gar nicht, aber plötzlich in der Nacht bricht also das Sprachengebet aus ihm heraus. Aber wie gesagt, da gibt es allerlei Geschichten, wo Leute also Seltsames auf diesem Gebiet erlebt haben. Ja, da will ich noch eine kleine Pause machen, eine Musikpause. Es gibt aber nicht nur ein Beten im Heiligen Geist, es gibt auch ein Singen im Heiligen Geist. Genauso wie ich in Sprachen beten kann, kann ich auch in Sprachen singen. Dieses Singen im Geist, das ist also ein Sprachengesang. Und Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im 14. Kapitel, Vers 15, ich will mit dem Geiste beten, also in Sprachen. Ich will aber auch mit dem Verstande beten. Ich will mit dem Geiste Psalmen singen. Ich will aber auch mit dem Verstand Psalmen singen. Also er unterscheidet deutlich und wie gesagt, es ist beides möglich. Im Übrigen, was Sie unter Umständen auch die Sprachengabe verwenden können. Wir sind oft in Verlegenheit, dass wir für jemanden beten sollen, ohne dass wir genau wissen, wo sitzt eigentlich da die Ursache seines Problems. In welche Richtung sollte ich jetzt beten? Da kann ich mir auch helfen, dass ich in Sprachen bete. Wer mal den Herrn Gnan hier in Radio Horeb gehört hat, was er beim Sprachengebet erlebt hat, ne, der kann sich ja da einiges vorstellen. Übrigens, Paulus war also kein Gegner des Sprachengebets. Er sagte, ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen beten. Oder er sagt auch, Gott sei Dank, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und nicht nur der heilige Paulus hat in Sprachen gebetet, viele, viele Heilige haben das getan durch ja, alle Zeiten hindurch, obwohl das bei den Heiligen in der Vergangenheit im Mittelalter so gar nicht so bekannt war. Immerhin, das Singen im Geist hat sich sehr lange in der Kirche gehalten. Man hat es in der Kirche Jubilieren genannt. Ja, jetzt noch ein kurzes Wort. Was passiert, nachdem also dieses Gebet mit Handauflegung geschehen ist? Es sollten während dieser Zeit alle, die im Raum anwesend sind, weiterbeten. Vor allem die, die bei denen das Sprachengebet schon angefangen hat, die sollen leise in Sprachen weiterbeten. Wir singen meistens auch zwischendurch dann mal in Sprachen. Aber wichtig ist, dass ich täglich laut die Sprachengabe benutze und laut bete, jeden Tag. Und die große Gefahr besteht darin, dass ich aufhöre. Dass ich eines Tages denke, ach, ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Gabe vom Heiligen Geist ist und dass ich sie einschlafen lasse. Ich begegne immer wieder Leuten, wo das passiert ist. Und dahinter steht der Böse. Der Böse weiß ganz genau, was für eine wertvolle Gabe das ist. Und er versucht eigentlich jeden, der diese Gabe empfangen hat, am Anfang, er versucht ihn davon abzubringen. Er sagt, ach komm, du machst dir da was vor, das spielst du da vor, das hat doch mit Geistesgabe gar nichts zu tun. Er möchte einfach verhindern, dass wir diese Hilfe bekommen. Paulus sagt, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selber. Und dieses Erbauen ist also eine wichtige Sache, innerlich auferbaut werden im Herrn. Und außerdem, das Sprachengebet ist oft der Schlüssel zu weiteren Gaben. Wer in Sprachen angefangen hat, da kommen oft weitere Gaben hinten nach. Ich kenne eine ganze Reihe Leute, die da sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Außerdem erinnere ich nochmal dran, dass hier im Frühjahr bei Radio Horeb schon 6 Vorträge über die Geistesgaben von mir gehalten worden sind. Die können Sie nach wie vor dort beziehen und haben da eine Ergänzung für dieses Seminar um die Gaben. Also falls Sie das Seminar nicht gehört haben, um die Gaben genauer kennenzulernen, weil wir ja hier nur sehr am Rande darüber gesprochen haben. Immerhin, also diese Neuausgießung im Heiligen Geist ist erst ein Anfang. Ein Anfang eines Weges, eines intensiven weiteren Weges mit dem Herrn. Aber eben auf einem neuen Niveau kann ich diesen Weg gehen. Er sollte deutlich sich unterscheiden von dem, was vorher war. Und da noch ein Hinweis. Es ist, wenn Sie diese Gabe empfangen haben, nicht unbedingt richtig. Vor allem bei manchen setzt da eine sehr große Freude ein und eine manchmal auch eine Art Überschwänglichkeit fast, war bei mir übrigens auch so, dass sie jetzt nach diesem Erlebnis anderen also etwas vorschwärmen, was wir Tolles erlebt haben und das unbedingt soll der Betreffende es auch erleben und so weiter. Also durch diese Art Zeugnis geben passiert oft, dass man Leute verschreckt. Das beste Zeugnis, was Sie geben können, ist gar nicht über Worte, sondern dass Ihre Mitmenschen an Ihnen erleben, dass Sie auf einmal viel liebevoller werden, viel verträglicher, viel gütiger, noch immer mehr bereit, den anderen zu dienen, keine Vorwürfe machen, keinen Streit anfangen. Dieses Zeugnis, wenn es dann zum Beispiel der Ehegatte oder wer erlebt, irgendwann kommt er mal zum Nachdenken und irgendwann kommt man dann vielleicht auch mal drauf, ja, das Seminar, das wäre vielleicht auch was für dich. Ja, da zum Schluss nur noch ein Hinweis. Jesus spricht im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist wiederholt vom Wasser oder auch vom lebendigen Wasser. Und da habe ich auch den Eindruck, dass das was mit der Sprachengabe zu tun hat. Er sagt im Johannesevangelium, 4. Kapitel, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zur Quelle von Wasser werden, das ins ewige Leben sprudelt. Beim Sprachengebet habe ich manchmal wirklich den Eindruck, das hat was mit dieser Quelle, die in uns selber entspringt, zu tun. Und bei Johannes 7, 38 sagt Jesus nochmal so etwas Ähnliches. Wer an mich glaubt, Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Leibe fließen. Das aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Dass der Geist eben nicht etwas ist, was nur in uns sozusagen ruht, wie in einem Depot, in einem Lager für Kostbarkeiten, sondern dass es in die Umgebung hineinfließt, zu den anderen hin. dass mit Hilfe des Geistes andere im Glauben angesteckt werden. So gibt es ja auch so eine Stelle in der Apostelgeschichte, wo es heißt, durch den Heiligen Geist wuchs die Gemeinde. In der Kraft des Heiligen Geistes ist die Gemeinde gewachsen. Je mehr wir den Heiligen Geist haben, desto mehr wird unsere Kirche hier wachsen und erstarken. Und je weniger wir haben, desto mehr geht sie zurück. Und wo wir heute stehen, das brauche ich Ihnen nicht sagen, das wissen Sie selber. Gebe Gott, dass also dieses Seminar mit dazu beiträgt, dass dieses neue Leben fließen wird. Soweit das, was ich heute zu diesem Thema sagen wollte.